Der Katalog, der klassischerweise eine Ausstellung dokumentierte und als Beiwerk weiterführende Informationen anbot, konnte in manchen Fällen die Ausstellung ersetzen bzw. umgekehrt die Ausstellung der Katalog sein.
Ausstellen in Publikationen zum Wandel des Öffentlichwerdens von Kunst in den 1960er Jahren. Regine Ehleiter zu Gast bei den kleinen Formen.
Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
During the exhibition, the gallery will be closed.
Während der Ausstellung wird die Galerie geschlossen sein. Wer sich im Winter 1969 in die Amsterdamer Vorstadt verirrte, gleich ob zahlungswillige Sammlerin oder neugieriger Passant, wurde von diesen Zeilen abgewiesen. An der Eingangstür der Galerie Art and Project informierten sie über die Eigenwilligkeit des aktuellen Ausstellungsformats. Während der Schau des Amerikaners Robert Barry waren die Räume der Galerie nicht zugänglich. 5 Jahre früher, im Jahr 1964, wählte eine Gruppe japanischer KünstlerInnen eine etwas manifestere Markierung der gleichen Botschaft.
Bei ihrem sogenannten Closing Event am 12. Mai 1964 erklärten die Mitglieder des Künstlerkollektivs High Red Center, die Ausstellungsräume der Tokioer Naika Galerie durch Anbringung zweier Holzbretter für geschlossen. Auf der Einladung kündigten sie an: Right now, the gallery is being closed by the hand of High Red Center. When you have free time, please make sure not to visit it.
Aber erschöpften sich diese beiden Projekte schon im Verzicht auf den Galerieraum? Und lassen sie sich wirklich als globale Reflexe desselben Symptoms lesen? Was wurde in Tokio, was wurde in Amsterdam als Ausstellung begriffen? Nicht nur diese Fragen beantwortet Regine Ehleiter, als sie im Januar dieses Jahres dem Kolleg ihre Forschung in einem Vortrag vorstellt. Die Emanzipation der Ausstellung vom Raum könnte sich mit Blick auf die Verlegung von Ausstellungen ins Digitale als relativ rezente Entwicklung darstellen. So lassen sich seit der Pandemie vor 2 Jahren sogar die über 300 Räume der Ermitage in St. Petersburg online besichtigen. Eine Möglichkeit, deren Gebotenheit fortbesteht. Historisch lässt sich die Ausdifferenzierung des Ausstellungsbegriffs aber weiter zurückverfolgen. Ausstellungen sind nicht zwingend auf begehbare Architekturen angewiesen. Ein Phänomen dieser Entwicklung hat Regine Ehleiter mit der Wendung des Ausstellens in Publikationen konzeptualisiert.
Ich beziehe mich heute vor allem auf Ausstellungen der 60er Jahre, denen vordergründig alleine eines gemeinsam ist, nämlich, dass sie primär oder auch ausschließlich in Form von Publikationen existierten. Dadurch widersprachen diese Projekte lange Zeit dem, was unter einer Ausstellung verstanden wurde und sind deswegen auch in vielen Fällen nicht in den Diskurs eingegangen. Zugleich, und jetzt kommt die Antwort auf eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme, stammt diese Zuschreibung als Ausstellung nicht von mir, sondern lässt sich bei den Beispielen jeweils als historische Bezeichnung nachweisen anhand von Dokumenten und Korrespondenz, was auch ein Grund dafür ist, dass die Arbeit relativ stark auf Archivrecherchen basiert, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe.
Die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Regine Ehleiter ist gegenwärtig Teil des Exzellenzclusters Temporal Communities Doing Literature in a Global Perspective an der Freien Universität Berlin. Sie wurde mit einer Arbeit zu Praxisformen des Ausstellens in Publikationen der 60er Jahre promoviert. Druckfrisch ist sie soeben im Mai 2024 bei Edition Metzel erschienen. In dieser Studie untersucht Ehleiter, wie Publikationsformate von KünstlerInnen und KuratorInnen als Ausstellungen jenseits des Galerieraums mobilisiert wurden und welche Erwartungen die AkteurInnen daran knüpften. Eben diese Arbeit war Anlass für die kleinen Formen, die Kunsthistorikerin zum Gespräch zu laden. In ihrem Vortrag stellt Ehleiter dem Kolleg ausgewählte Fallstudien vor und macht plausibel, warum ihr praxeologischer Zugriff kanonisierte Geo- und Historiografien der Ausstellungsforschung herausfordern kann. Anknüpfungspunkte für das Kolleg bieten sich zahlreiche. Ließe sich die Migration der Ausstellung vom dreidimensionalen Raum in die zweidimensionale Publikation als Verkleinerungsprozess beschreiben? Mit welchem Gewinn? Auch die Methode E-Leiters korrespondiert mit einem zentralen Anliegen des Kollegs, der Genese von Kleinformen innerhalb von verkörperten Handlungs- und Kommunikationszusammenhängen eine geeignete Analyse anzudienen. Diesem Ansinnen taugt die Praxeologie. E-Leiters Nutzbarmachung dieser Perspektive wird auch durch die besondere Geschichte der Ausstellungsforschung motiviert.
Die Exhibition Studies, wie es ja auch oft heißt, sind noch ein relativ junges Feld. Ein Großteil der Literatur, die seit den 80er und 90er Jahren dazu erschienen ist, war zunächst der Darstellung bedeutender Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts gewidmet und damit der Etablierung eines Kanons. Dadurch Einzug gehalten hat auch ein Sprechen über die Ausstellung als Innovationsleistung einzelner, häufig stark gefeierter, kanonisierter KuratorInnen, Harald Seemann beispielsweise, dem stelle ich jetzt eine Diskussion des Ausstellens als Praxis gegenüber und versuche mich an einer komparativen historischen Analyse von, und hier finde ich Anke Thehesens Formulierung sehr passend, Individual Exhibition Events. Dieser Blick auf das Ausstellen als Praxis wurde dadurch möglich, dass die Annäherung an den Begriff der Ausstellung inzwischen nicht mehr nur im Hinblick auf die in einer Ausstellung präsentierten Objekte erfolgt, sondern der Diskurs verschiebt sich zu einem weitergefassten Verständnis des Ausstellens, das über das Zeigen und Präsentieren hinaus das Ausstellen als eine Praxis des Öffentlichmachens, des Ermöglichens, der Zusammenführung von Kunstwerken, aber auch anderen Artefakten, Gegenständen, Räumen und Informationen in der Öffentlichkeit definiert. Und weil es sich anbietet, möchte ich nochmal Anke Thehesen heranziehen. Sie definiert eine Ausstellung beispielsweise als Bekanntmachung in der Öffentlichkeit, die sich je nach Gegenstandsbereich auf Werke der bildenden Kunst oder andere Objekte beziehen kann. Lucy Steeds spricht von einer Ausstellung als einem Moment des Herantretens an ein Publikum oder vielmehr an plurale Publika.
Warum diese flexiblere Definition des Ausstellens E-Leiters Forschungsanliegen im besonderen Maße entspricht, vermittelt sich dem Kolleg durch eine transnationale Fallstudie. E-Leiter kann zeigen, dass die beiden Projekte, die diese Episode eröffnet haben, trotz struktureller Ähnlichkeiten auf sehr verschiedenen Prämissen beruhen. Hierbei widmet sie sich dem, was die enttäuschten Flaneure oder Flaneusen in Amsterdam sehenden Auges übersehen konnten. Der verschlossene Galerieraum wurde mit einer Publikation substituiert. Bei dem vermeintlichen Waschzettel an der Tür handelte es sich um ein besonderes Publikations- bzw. Ausstellungsformat der niederländischen Galerie.
Von 1968 bis 1989, also über einen Zeitraum von rund 30 Jahren, gaben die beiden Galeristen Adrian van Ravesteyn und Gert van Beieren in regelmäßigen Abständen Bulletins heraus, die sie an einen wachsenden Kreis von Personen versandten. Die Funktion dieser Art and Project Bulletins beschränkte sich allerdings nicht allein auf das Verbreiten von Informationen und Neuigkeiten über die Aktivitäten der Galerie, sondern in einigen Fällen waren die Bulletins selbst als Ausstellungen konzipiert. So auch das Art and Project Bulletin 21 von Matsusawa Yutaka.
Dieses Bulletin steht im Zentrum von E-Leiters Vortrag. Die Kontinente überspannende Kooperation zwischen der Amsterdamer Galerie und dem japanischen Künstler nimmt sie zum Anlass, transnationale Parallelen und Transferprozesse herauszustellen, ohne kontextabhängige Differenzen zu vernachlässigen.
Die Galerie besaß in der Anfangszeit nicht sehr große und kaum von Laufpublikum besuchte Räumlichkeiten in einem Wohnviertel außerhalb Amsterdams, wo wodurch den Bulletins besondere Bedeutung zukam. Auf den Begriff Galerie verzichteten van Ravesteijn und van Beieren in der Anfangszeit ebenso auf die Produktion klassischer Einladungskarten oder das Ausrichten von Ausstellungseröffnungen. Hierzu bemerkt van Ravesteijn rückblickend:
We did not want to make a classical invitation with just the name of the artists. Because we were not situated in the city center of Amsterdam, we were convinced that we had to give more information on our exhibitions, hoping to get more visitors. Due to the many contacts with artists, we soon understood that the bulletin could comprehend the entire exhibition.
Der Mailverteiler von Arten Project umfasste Ende 1970 bereits ungefähr 500 Personen, darunter 150 in den Niederlanden, weitere 150 in anderen Teilen Europas und der Rest in Nordamerika. Und diese transatlantische Achse bestimmt eben auch das weitere Programm und die weitere Ausrichtung der Galerie. Denn zur Idee der ersten Bulletin-Ausstellung im September 1969 kam es dann durch Lawrence Wiener, den amerikanischen Konzeptkünstler, der zwar in New York lebte, aber auch enge Kontakte in die Niederlande besaß, zeitweise auf einem Hausboot in Amsterdam gelebt hat. Wiener arbeitete in seiner Kunst mit Sprache als Material. Für das Bulletin konzipierte er eine Arbeit, die allein auf Text basierte. Auf der Innenseite des Bulletins stand oben mittig der mit Schreibmaschine getippte Satz »A translation from one language to another«. Rechts daneben folgte auf gleicher Höhe auf Niederländisch »Een vertaling van de ene taal in de andere« und auf der Rückseite schließlich auf Französisch »Une tradition d'une langue en une autre«. Wiener nahm somit im Inhalt des Satzes auf die Idee einer Übersetzung von einer Sprache in eine andere Bezug. Zugleich setzte er diese Idee auch praktisch um und übertrug den Inhalt in zwei weitere Sprachen. Somit wurde nicht nur eine Idee als Vorschlag zu einer künstlerischen Handlung vorgestellt, sondern auch der Prozess ihrer Umsetzung performativ erprobt. Schon in seinem Buch Statements von 1968 präsentierte er ausschließlich textbasierte Arbeiten und diese Unterscheidung zwischen der Idee zu einer Handlung und ihrer Ausführung veröffentlichte Wiener im Januar 1969 in einem kurzen manifestartigen Text, der auch als Declaration of Intent, also Absichtserklärung, bekannt ist.
The artist may construct the piece. The piece may be fabricated. The piece need not be built.
Und diese Unterscheidung erweiterte nicht nur ganz grundsätzlich die Parameter dessen, was unter einem Kunstwerk verstanden wurde, sondern ermöglichte auch neue Freiheiten in Bezug auf die Präsentation der sprachbasierten Arbeiten.
Der Herausgeber des Katalogs, in dem Wiener diese Programmatik entwarf, war der New Yorker Kurator und Kunsthändler Seth Siegelau. Sein Engagement für die Präsentation von Konzeptkunst in Publikationen ist erfolgreich in die Ausstellungsgeschichte eingegangen. Das sogenannte Xerox Book, das Siegelau 1968 initiierte, genießt kanonische Qualität.
Der volle offizielle Titel besteht eigentlich aus den 7 Namen der Beteiligten von Carl André bis Lawrence Wiener. Aber die etwas griffigere Bezeichnung Xerox Book hat sich durchgesetzt. Siegelau wollte die Auflage des Buchs eigentlich komplett mit Hilfe der Xerox Machine, einem Fotokopierer, realisieren, aber dessen Einsatz war Ende der 60er Jahre noch zu kostspielig für diesen Zweck. Und auch seine Sponsoring-Anfrage bei der New Yorker Xerox Corporation lief ins Leere. Die Bezeichnung Xerox Book ist allerdings insofern korrekt, als die KünstlerInnen zumindest zur Produktion ihrer Beiträge, die jeweils 25 Seiten umfassten, den Kopierer einsetzten.
Wer nun neugierig ist, welcher Art diese Kopien waren, kann sich online das Xerox Book kostenlos herunterladen als PDF. Und auch wenn dieser Formatwechsel den kleinen Formen reizvolle Fragen eröffnet, so soll hier zunächst der Blick auf die Website gelenkt werden, die dieses Material bereitstellt. primaryinformation.org.
Der Name dieser URL verweist zugleich auch auf eine zentrale Idee Siegelaubs, nämlich dass ein Katalog mit dem Aufkommen der Konzeptkunst und künstlerischer Arbeiten, die auf Sprache und visuellen Systemen basieren, primär Informationen vermitteln könne. Für Siegelaub war die Erfahrung von Kunst aus erster Hand nicht mehr zwingend an den Besuch einer Galerie oder eines Museums gebunden, sondern ließ sich durch eine Publikation substituieren. Der Katalog, der klassischerweise eine Ausstellung dokumentierte und als Beiwerk weiterführende Informationen anbot, konnte in manchen Fällen die Ausstellung ersetzen bzw. umgekehrt die Ausstellung der Katalog sein. Siegelaub war weder Kunsthistoriker noch Theoretiker. Und wenn man sich mit seinen wenigen schriftlichen Äußerungen zu diesem Thema näher beschäftigt, wird evident, dass er kein Konzept einer Katalogausstellung hinterlassen hat. Was seinen Ansatz auszeichnet, und das wird gerade im Abgleich mit den japanischen Beispielen später wichtig, sind sein Pragmatismus und seine Fähigkeit, die Katalogausstellungen im Hinblick auf ökonomische Prinzipien als unternehmerisches Projekt zu denken.
Diese Marktsensibilität des New Yorker Kunsthändlers verortet Ehleiter im Echoraum der US-amerikanischen Conceptual Art. Siegelaubs Vision der Katalogausstellung resonierte mit Überlegungen seiner ZeitgenossInnen rund um die Dematerialisierung von Kunst.
In diesem Diskurs beschreibt der Begriff die tendenzielle Abwendung der KünstlerInnen von der Produktion von Objekten zugunsten einer Priorisierung gedanklicher Überlegungen und Konzepte, prozessualer Praktiken und der Beschäftigung mit Texten und visuellen Systemen. Stark geprägt wurde der Begriff durch einen Artikel, den die New Yorker Kunstkritikerin Lucy Lepard gemeinsam mit John Chandler 1968 veröffentlichte. Darin beschrieben die beiden neue künstlerische Tendenzen, deren Aufkommen für sie stark an die Idee geknüpft war, dass die in der Konzeptkunst eingesetzten Ephemera und Dokumentationen so gut wie keinen Marktwert besitzen und vermeintlich unverkäuflich sind. Die Abschaffung des Objektstatus der Kunst, den sie hier als Physical Materialism beschreiben, war für sie untrennbar verbunden mit der Idee einer Abschaffung von Kunst als Ware. Economic Materialism, also mit dem Versuch, die Kommerzialisierung von Kunst aufzuhalten und ihren Einsatz als Investitions- und Spekulationsobjekt für SammlerInnen, die damals auch stark diskutiert wurde. Die Idee der Dematerialisierung der Kunst entwickelte sich in enger Rückkopplung auch an die Anliegen der Art Workers Coalition, einer New Yorker Organisation, die sich für die Abschaffung des Kunstmarkts, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von KunstarbeiterInnen und für Museumsreformen einsetzte. Für Lepard stellte die Abschaffung des Kunstmarkts eine Befreiung von der Tyrannei des Warenstatus dar. Und wichtig ist, dass sie von einer zu erzwingenden Befreiung spricht, also forcibly freed, da ihr bewusst war, dass die Idee bei denjenigen Künstlerinnen, die von einer Galerie vertreten wurden und die darüber zumindest teilweise ihren Lebensunterhalt bestritten, auf großen Widerstand stoßen würde. Und genau an dieser Stelle kommt Siegelaubs Idee der Katalogausstellung nochmal ins Spiel. Siegelaub lud nämlich nun die KünstlerInnen dazu ein, für den Katalog Beiträge neu zu konzipieren. Und die so entstandenen Arbeiten hatten somit keinen Objektstatus im herkömmlichen Sinn. Und auch die Verkaufshandlung verlagerte sich vom einzelnen Kunstobjekt auf den zur Ausstellung deklarierten Katalog. Im Fall des Xerox Book schloss Siegelaub mit den KünstlerInnen einen Vertrag, männliche Künstler in dem Fall, einen Vertrag ab, der ihnen jeweils eine Honorarzahlung bis zu $400 sicherte, abhängig vom Verkaufserfolg. Außerdem suchte er sich mit John Wendler einen Investor, der das Projekt durch eine Anschubfinanzierung von $700 ermöglichte und der auch als Mitherausgeber auftrat. Mit seinem Modell der Katalogausstellung verband sich die Hoffnung, über diesen Schritt die finanzielle Situation der KünstlerInnen zu verbessern, weshalb ich Siegelaubs Ansatz oder Idee auch mit sozialunternehmerischen Ansätzen vergleiche.
Es waren eben diese Entwicklungen, die im August 1969 auch Amsterdam erreichten. Lawrence Wiener, der nicht nur als Beiträger zum Xerox Book umtriebig dematerialisierte, wünschte sich von den Art and Project Galeristen eine Ausstellung im Bulletin, beziehungsweise das Bulletin als Ausstellung.
Zur Umsetzung gab er klare Anweisungen.
It is very important that there's nothing in the bulletin but the piece. No announcements of things, no biography or text.
Die Publikation sollte also keine überflüssigen Informationen enthalten, um die spezifische Funktion als Ausstellung auch in der grafischen Gestaltung zu markieren. Mit diesen Anweisungen definierte Wiener die gestalterischen Parameter, an denen Art and Project auch für die darauffolgenden Bulletin-Ausstellungen festhielt.
So auch beim Bulletin des Japaners Matsuzawa Yutaka. Das grenzüberschreitende Moment dieser Zusammenarbeit manifestierte sich aber nicht nur auf dem Papier. Im Frühjahr 1970 verlegte die Amsterdamer Galerie ihr Wirken nach Tokio. Von dort wurde das Bulletin versandt, was uns heute wenig beachtenswert erscheint, durchmaß damals Neuland. Die Kooperation mit Matsuzawa lässt sich rückblickend als Symptom der kulturellen Öffnung Japans lesen.
Im Oktober 1964 eröffneten die Olympischen Sommerspiele eben zum ersten Mal in Japan. Und das war übrigens auch das Jahr, in dem der tolle Schnellzug Shinkansen zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde. Kurz darauf reiste ein Kurator des Museum of Modern Art erstmals gezielt mit der Absicht nach Japan, um dort KünstlerInnen für eine Überblicksausstellung auszuwählen, die dann 1966 in New York stattfand. 1968 erhielt der japanische Schriftsteller Kawabata Yasunari den Literaturnobelpreis. 2 Jahre später folgte mit der Expo 1970 in Osaka die erste Weltausstellung in Japan mit über 64 Millionen BesucherInnen. Und sowohl den Olympischen Spielen als auch der Expo war gemeinsam, dass damals der ökonomische Aufstieg des Landes und seine Industrieerfolge in wirklich immersiven, beeindruckenden Multimedia-Installationen zelebriert wurden. Die japanische Staatspolitik zielte darauf, einen makellosen Eindruck als tüchtige, technikbegeisterte Nation zu vermitteln. Und entsprechend wurde die Stadt auch zu diesem Zweck im Vorfeld der Spiele radikal gesäubert. Die scheinbar willkürlich gewaltausübende Staatsmacht stieß allerdings auch auf Kritik. Vor allem unter den Vertreterinnen der japanischen Avantgarde. Dieser Widerstand äußerte sich auch in der Aktion der Künstlergruppe High Red Center. Die bestand aus Takamatsu Jiro, Akasegawa Genpei und Nakanishi Natsuyuki. Und diese Reinigungsaktion konterkarierte das staatlich angeordnete Säubern und Aufräumen der Stadt, indem die Künstler eben übergründlich eine Einkaufsstraße im Geschäfts- und Vergnügungsviertel Ginza putzten.
High Red Center ist uns schon zu Beginn dieses Beitrags begegnet. Ein Jahr nach ihrer Putzperformance luden die Künstler freundlich zum Fernbleiben ihrer mit Holzbrettern versperrten Ausstellungsräume ein. Wie aber verhält sich diese Aktion zu dem Art and Project Bulletin des Amerikaners Barry, dem sie so verblüffend ähnelt? Welche Diskurse bestimmten die Kunstszene, die Adrian van Ravesteyn und Gert van Beieren 1970 nach Japan zog? E-Leiter öffnet auf ein Panorama von Entwicklungen, die zeigen, wie japanische KünstlerInnen sich mit Strategien der Vervielfältigung, der Reproduktion, Appropriation und des Zitats auseinandersetzten.
Schon Ende der 50er Jahre stellte Onkawara fest, dass Printmedien so stark an Bedeutung gewonnen hätten, dass im Prinzip eine künstlerische Arbeit erst dann vollständig sei, wenn sie, Zitat, reproduziert wird und unzählige Originale hat. Diese Idee hat er dann weitergedacht und für seine Serie in Satsukaiga tatsächlich das originale gemalte Kunstwerk zerstört als Unikat und sich wirklich nur auf das Zirkulieren seiner Abbildung in verschiedenen Kunstmagazinen konzentriert. Takamatsu Jiro kopierte für seine Briefserie Japanese Letters jeweils die Kopie der Kopie eines Begriffs und mit jedem Brief, den er versandte, wurden so größere Abweichungen vom Original sichtbar, womit er auf das visuelle Rauschen und die materiellen Spuren des Fotokopierprozesses aufmerksam machte. Takamatsu war 1970 auch Teil eines Projekts von Fuji Xerox, bei dem das Unternehmen KünstlerInnen dazu einlud, mit dem neuen technischen Verfahren der Xerografie zu experimentieren. Diese Ergebnisse wurden dann im unternehmenseigenen Magazin Graphication präsentiert. Ganz interessant ist daran, dass während sich Siegelhaupt ja für das Xerox Book vergeblich um ein Sponsoring der Xerox Corporation bemüht hatte, kam Fuji Xerox in Japan von sich aus mit diesem Vorhaben auf die KünstlerInnen zu.
Als die Amsterdamer Galeristen Matsuzawa Yutaka einluden, gemeinsam ein Bulletin zu produzieren, geschah dies also vor dem Hintergrund global verschränkter regionaler Kontexte. Während die beiden Galeristen über Wiener von der amerikanischen Dematerialisierungsdebatte inspiriert wurden, arbeitete Matsuzawa in Japan vor dem Hintergrund reger Auseinandersetzungen mit den Effekten der Printkultur. Der Kontakt zwischen den beiden Parteien wurde von dem japanischen Kunstkritiker und Kurator Nakahara Yusuke vermittelt.
Nakahara bereitete als künstlerischer Leiter die 10. Tokyo-Biennale unter dem Namen Between Man and Matter vor. Die wurde zu einem relativ bedeutenden Moment des Austauschs zwischen der japanischen und der euroamerikanischen Kunstszene. Nachdem Nakahara Yusuke den Kontakt hergestellt hatte, fuhr Adrian van Ravestein im Februar 1970 nach Shimozuwa, also bei Nagano. Er besuchte dort den gut 15 Jahre älteren Künstler. Beide waren als Architekten ausgebildet. Van Ravestein überreichte Matsuzawa bei dem Treffen die bis dato erschienenen Bulletins der Galerie und lud ihn zu einer Einzelausstellung auf den Seiten des Art and Project Bulletin 21 ein. Zurück in Tokio bekräftigte Van Ravestein nochmal seine Einladung mit einer Postkarte und bat Matsuzawa, ihm möglichst bald Material zu schicken, da das Bulletin noch aus Japan versendet werden sollte. Er erhielt daraufhin eine Zeichnung, die im Bulletin schließlich zweifach abgedruckt ist, flankiert von einem Text auf Japanisch und daneben in englischer Übersetzung. In dem Text adressierte Matsuzawa direkt die LeserInnen des Bulletins und forderte sie zu einer Handlung auf.
You fill the frame of the Diamond World Mandala with water and drink to satisfy your thirst.
Obwohl Matsuzawas Text vordergründig wie eine Handlungsanweisung klingt, wie sie Yoko Ono und andere im Kontext des Fluxus seit Anfang der 60er Jahre einsetzten, die praktische Umsetzung dieser Handlung, also das tatsächliche Herstellen eines Trinkgefäßes durch Zerschneiden des Bulletins und das Zusammenkleben der 9 Quadrate, war damit nicht beabsichtigt. Matsuzawas künstlerisches Interesse galt vielmehr der Erkundung von Architekturen, des Unsichtbaren, des imaginären Raums und gedanklicher Prozesse. Der Text war als Vorschlag zu verstehen, die beschriebene Handlung allein in der Vorstellung auszuführen. Auch Nakahara Yusukes Text auf der Rückseite des Bulletins unterstreicht dies.
Matsuzawa's preoccupation is imaginary space because of its imaginary character. He first separates idea and perception as far as possible, and then he tries to connect them without the help of any media. For me, it's not a mystic, but an ultra-rationalistic way of thinking.
Mit seinen Erläuterungen versuchte Nakahara dem euroamerikanischen Publikum, das er auf seinen Reisen kennengelernt hatte, die Praxis eines japanischen Künstlers nahezubringen, der ihnen völlig unbekannt gewesen sein dürfte. Er tut dies stellenweise, indem er Parallelen zum Conceptual Art-Diskurs formuliert, während Lippard beispielsweise von einer ultrakonzeptuellen Kunst gesprochen hatte, die gedankliche Prozesse priorisiert, betont Nakahara das ultrarationalistische Denken Matsuzawas. Zwar fällt bei ihm nicht der Begriff der Dematerialisierung, aber er erwähnt, dass Matsuzawa auf den Einsatz künstlerischer Medien verzichtete und sich allein auf gedankliche Prozesse konzentriere. Der Lektüre von Matsuzawas Kunst im Bulletin waren trotz Nakaharas Bemühen um Anschlussfähigkeit jedoch Missverständnisse a priori eingeschrieben. Matsuzawas Antimaterialismus beruhte auf anderen kulturellen und diskursiven Prämissen als die Dematerialisierungsdebatte in den USA.
Einen ersten Hinweis auf diese Differenzen gibt schon die Ästhetik von Matsuzawas Arbeiten. Anders als die zurückgenommene Conceptual Art US-amerikanischer Prägung artikulieren sie die eigene Materialität und Sinnlichkeit. Eleiter berichtet von einem Initiationserlebnis Matsuzawas, das im Jahr 1964 einer Offenbarung gleich seiner Kunst eine neue Richtung wies.
In der Nacht des 1. Juni habe eine mysteriöse Stimme zu einem Verschwinden aller Objekte aufgerufen. Daraus zog er nach eigener Darstellung die Konsequenz, nur noch Kunst anzufertigen, die auf Sprache basieren würde. Er bezeichnete diese als Kaningajutsu, also wörtlich Ideenkunst, aber Idee in einer durchaus auch erweiterten Bedeutung des Begriffs, und präsentierte sie hauptsächlich in Form von Ephemera und anderen Publikationen. In seinen frühen textbasierten Arbeiten versuchte Matsuzawa mit rationalen und analytischen Begriffen das Unsichtbare zu erklären. Dabei nutzte er in vielen Arbeiten ein Symbol, das er als Psi beschreibt und das als künstlerisches Motiv immer wieder Einsatz findet. Die Quelle für sein Interesse am Unsichtbaren und der Wahrnehmung des Ungreifbaren lag allerdings nicht nur in seinem Spiritualismus begründet. Interessanterweise hatte Matsuzawa Ende der 50er Jahre als Austauschstudent längere Zeit in New Jersey verbracht und sich dort im Nachtprogramm des Radiosenders WOR angehört, wie Moderator Long John Nebel 1957 von UFO-Sichtungen und anderen seltsamen und unerklärten Phänomenen berichtete.
Diese Lust Matsuzawas an der Erforschung des Unsichtbaren teilt sich 1964 auch in einer anderen Ausstellung mit. Sie nahm ihren Ausgangspunkt als Anzeige in einer Kunstzeitschrift. Matsuzawa rief darin dazu auf, Beiträge zu einer Ausstellung in einem nur schwer zugänglichen Tundragebiet einzureichen. Der Clou des Projekts bestand darin, dass eine Auswahl der Arbeiten nicht stattfand bzw. stattfinden konnte. Die KünstlerInnen sollten ihre Beiträge telepathisch übertragen. Die Exponate dieser Ausstellung sind leider nicht dokumentiert. Hinweise liefern lediglich die Briefe einzelner TeilnehmerInnen, die Matsuzawa von ihren Beitragsplänen berichteten. Ausgestellt werden sollten unter anderem U-Bahn-Züge und Riesensterne. Die Maßlosigkeit des Forums, das Matsuzawa seinen KollegInnen mit dieser Ausstellung bot, reagierte auch auf eine Beschränkung an anderer Stelle. 1964 wurde eine Ausstellungsreihe eingestellt, die viele zeitgenössische KünstlerInnen als Ort des Austauschs sehr geschätzt hatten.
Das Ende der Yumyurion de Pendant hatte sich bereits 1962 angekündigt, als das Tokyo Metropolitan Art Museum das Ausstellen jeder Art von Kunst verbot, die sich durch laute und unangenehme Töne oder schlechten Geruch auszeichnete, sich zersetzte, gefährlich oder potenziell giftig war, sowie direkt auf dem Boden installiert oder von der Decke hängend präsentiert werden sollte. Das Ende der Yumyurion de Pendant im Jahr 1964 rief zahlreiche selbstorganisierte Ausstellungsinitiativen ins Leben, mit denen KünstlerInnen ihre Tradition fortzuführen versuchten und zugleich ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck brachten.
Matsuzawas Ausstellung in der Wildnis war einer dieser kritischen Impulse. Und hier schließt sich der Kreis. Auch die Holzbretteraktion von High Red Center protestierte gegen die Einstellung der Yumyurion in de Pendant. Wesentliches Element dieses Projekts war das als Ausladung konzipierte Einladungsschreiben. Ausstellen in Publikationen. Ja, auch hier greift das Konzept in seiner regionalen, wenn auch transnational animierten Ausformulierung. Keinesfalls impliziert es die globale Homogenität der erfassten Phänomene. Wie also unterscheiden sich japanischer Antimaterialismus und euroamerikanischer Dematerialismus? Das hier eingangs als niederländisches Pendant zum japanischen Abwesenheitsgebot aufgerufene Bulletin von Robert Barry nimmt Eheleiter zum Anlass, diese Differenzen final herauszuarbeiten.
Barrys Verweigerungsgesten und sein Verzicht auf die Produktion von Kunstgegenständen charakterisiert neben der institutionskritischen Intention auch wiederum ein verschmitzter Humor. Dieser lässt sich auch bei Matsuzawa wiederfinden, der mit seiner Ausstellung in der Wildnis die strengen Verbotsvorgaben der Yumyurion de Pendant persiflierte. Die von ihm ausgestellten Arbeiten wiesen nicht nur keine unangenehmen Gerüche und Geräusche auf, sondern sie entzogen sich jeglicher Form sinnlicher Wahrnehmbarkeit, waren unsichtbar und existierten nur in Gedanken. Barrys dematerialisierte Arbeiten unterscheiden sich jedoch von Matsuzawas Antimaterialismus durch die bereits vorgestellte Verkettung von Kunst und Warenobjekt. Die Dematerialisierung der Kunst beschreibt Barry beispielsweise als Möglichkeit, die Loyalität von KunstsammlerInnen zu testen, denen dann, Zitat, keine kleinen Objekte mehr zur Verfügung stehen, um zu zeigen, dass sie KunstliebhaberInnen sind.
Matsuzawa Yutakas Mobilisierung von Publikationen hingegen drängte auf eine existenziellere Gesellschaftskritik. Deutlich wird dieses Motiv in einer Publikation, die eine imaginäre Ausstellung innerhalb einer verräumlichten Ausstellung installierte. Sein Beitrag zu einer Gruppenausstellung im Mai 1965 in der Städtischen Kunstgalerie von Yokohama bestand aus einem Handzettel. Der abgedruckte Text wendet sich mit einem Wunsch bzw. Auftrag an die BesucherInnen, indem sie den ihnen gegenwärtigen Ausstellungskontext samt der ausgestellten Arbeiten aus ihrem Bewusstsein verbannten, sollten sie Zutritt zu einer anderen Ausstellung erhalten. Ihr wies Matsuzawa den Titel Anti-Zivilisation zu.
Matsuzawa beschreibt recht knapp, was die BesucherInnen nach dem Betreten der imaginären Ausstellung sehen würden, nämlich fast nichts. Er beendete den Text mit dem Hinweis auf weitere Informationen, die 3 Monate später in einem Zeitschriftenartikel veröffentlicht werden sollten.
Dieses Versprechen wurde eingelöst. 1965 erschien in einer Kunstzeitschrift ein Artikel, in dem der Künstler seinen Ausstellungsbesuch beschreibt. In der Galerie sei er auf zahlreiche unsichtbare Arbeiten inklusive Begleitpublikationen gestoßen.
Sein Ausstellungsbericht nimmt im Titel auf das Verschwinden der Objekte Bezug, ebenso wie auf den Begriff der Antikunst. Das Präfix Anti wurde um 1965 im japanischen Kunstdiskurs mit unterschiedlichen künstlerischen Medien in Verbindung gebracht, zum Beispiel als Antimalerei und Antiskulptur. Bereits 1964 hatte ein Kritiker, Tono Yoshiaki, eine ursprünglich eher abfällig gemeinte Definition von Antikunst als eines Abstiegs in das Alltägliche vorgeschlagen. Der Begriff der Antizivilisation hingegen, den Matsuzawa als Titel der Ausstellung nutzt, geht über den Bezug auf kunstimmanente und institutionskritische Aspekte hinaus. Mit dem Konzept der Antizivilisation verbindet sich für ihn eine weitergefasste gesellschaftliche Kritik an einer objektgestützten Kunstproduktion, die für eine Zivilisation steht, deren materielle Kultur auf Zerstörung abzielt. Diese existenzielle Dimension, nach der infolge des Zweiten Weltkriegs ein Verschwinden der gesamten Zivilisation zu Beginn der 60er Jahre noch eine seriale, real wirkende Vorstellung war, erläutert der Kunstkritiker Yoshida Yoshi in folgendem Zitat.
Basically, I am of the Yakiato Heart generation, of the post-war ruin. I was 16 when the war ended. By then, B-29 bomber planes burned out most of Tokyo. My house in Kojimashi was burned. I thought, standing in the burned-out ruin, that even the most modern buildings could disappear in a moment. Another basic scene was of the atomic bomb. I was not there when it was dropped, but later I often went there. As those ruins are the basis of my experience, I am very much interested in the disappearance of human beings. For me, it is not an artistic metaphor, but the reality. Even now, walking down the main street of Ginza, I see the whole city disappear for a moment and then I see only the ruin of it.
Und diese Kritik an den ideologischen Grundlagen einer Zivilisation, die die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs zu verantworten hatte, findet sich eben auch bei Matsuzawa, der feststellt, dass diese in ihrer gegenwärtigen Form gescheitert sei.
My hypothesis is that contemporary civilization is nothing but a mistake. The whole of humankind must sooner comprehend that matter is futile and create anti-civilization based on this principle of vanishing of matter. I believe that to create art is to create anti-civilization. Therefore, in the world of new humanity, there will be no meaningful value system other than art. And those who aspire to create art today are progenitors of a new humankind in the future, although they are too early to be understood.
Dieses Einlösen eines Wunschs nach einem Verschwinden der Objekte wurde bei ihm als ein kollektives Unterfangen einer Schule oder Gemeinschaft verstanden. Diese bildete den Kern einer freien Kommune, die Matsuzawa in seinem Heimatort Shimozuwa aufbaute und die in Form ritueller Performances und Meditationen am Projekt einer Kunst zum Ende aller Kunst arbeitete.
Es ist diese kontextsensible Lektüre, die Eheleiter erlaubt, transnationale Parallelen zu ziehen, ohne regionale Differenzen zu negieren. Ausstellen in Publikationen stellt sie damit als praxisbezogene Analysekategorie vor, die spezifisch genug ist, um Erkenntnis zu stiften und flexibel genug, um Komplexität zu erfassen. Ehleiter resümiert:
Im Atem Project Bulletin 21 von Matsusawa Yutaka treffen zwei Entmaterialisierungsvorstellungen aufeinander, die auf unterschiedlichen Prämissen und künstlerischen Traditionslinien beruhen. Die 1968 gegründete Amsterdamer Galerie orientierte sich an den USA, an den Ideen der Conceptual Art und einer Dematerialisierung der Kunst, die sich wesentlich dadurch auszeichnete, dass neben der Abschaffung des Objektstatus auch die Existenz von Kunst als Ware zur Disposition stand. Im Konzept der Katalogausstellung erprobte Seth Siegelaub eine ökonomische Neudefinition der Parameter der künstlerischen und auch expositorischen Produktion, indem er statt des Kunstobjekts den zur Ausstellung deklarierten oder aufgewerteten Katalog zum Verkaufsobjekt erklärte. Mit einer Einzelausstellung von Lawrence Wiener, der zwischen Idee und Ausführung einer Arbeit differenzierte, übertrug Arten Project 1969 das von Siegelaub vorgezeichnete Konzept erstmals auf die Bulletins. Im Antimaterialismus von Matsusawa Yutaka hingegen verband sich mit der Forderung nach Leere und einer Faszination für Architekturen des Unsichtbaren auch ein mahnender Appell zur Erinnerung an die historischen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und den zivilisatorischen Nullpunkt nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Matsusawas Wunsch nach einem Verschwinden der Objekte ist Ausdruck seiner Kritik an der materiellen Kultur der Zerstörung, die er mit dem Begriff Antizivilisation umschrieb. Auch Matsusawa setzte Publikationen und Sprache als einzige materielle Träger ein, um seine Ausstellungen zu vermitteln.
Eben diese Trägerschaft und ihre materiellen Implikationen aber spielen weder im Konzeptualismus Matsusawas noch in der Amsterdamer Rezeption der Conceptual Art eine Rolle. Eine produktive Ignoranz für die Forschung. Denn
ein auf Fotokopien beruhender Katalog, ein zusammengefaltetes DIN A3-Blatt, eine Anzeige auf einer Zeitschriftenseite und ein Handzettel aus Reispapier. Trotz ihrer Unscheinbarkeit existierten auch sie als Objekte, ebenso wie die Form der darin abgedruckten textbasierten Arbeiten von ihrem Inhalt nicht loszulösen war. Anders als die Rhetorik der Primärinformation oder der Rezeption von Kunst ohne Hilfe irgendeines Mediums suggerierten.
Es ergibt sich also der ambivalente Befund, dass konzeptuelle Kunst ihren abstrakten Gehalt vor allem in gar nicht so abstrakten Publikationen artikulierte und damit, so formuliert es Ehleiter an anderer Stelle, eine umfassende Materialisierung von Kunst als Dokumentation beförderte. Diese Spannung zwischen Message und Medium ist besonders lohnend für das Erforschen kleiner Formen. Inwiefern lassen sich die Publikationen als Mediatoren für kleinstmögliche, vermeintlich dematerialisierte Kunst mit größtmöglicher Wirkung lesen? Welches ökonomische und soziale Potenzial wurde der kleinen Form der Katalogausstellung zugesprochen? Ehleiter arbeitet diesen Fragen in ihrer Dissertation zu, indem sie die von KünstlerInnen und KatalogmacherInnen antizipierten Effekte ihrer Formatwahl vorstellt. Vertiefen lassen Sie sich also in reichen Lektürestunden. Ehleiters Arbeit liegt seit diesem Monat gedruckt vor.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.